Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute steht die Sendung ganz im Zeichen von Videogame-Soundtracks. Wir hören zuerst den Soundtrack von Ealu, einem Point-and-Click-Adventure. Und der Soundtrack ist von Will Wood. Anschließend geht es um den Soundtrack von Hollow Knight Silksong, ein viel diskutierter Soundtrack von Christopher Larkin. Und in unserem Thema der Woche wollen wir dann auch direkt anschließen und über Hollow Knight Silksong sprechen, weil auch das Spiel nicht gerade wenig diskutiert wird in der Welt. Für alle, die uns im Internet hören, wird es anschließend ein Biertasting geben. Wir verkosten das Schmucker Rosé Bock. Und mit diesen Worten übergebe ich wie immer an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Der hat heute gar nicht so viel zu tun am Anfang, außer euch zu sagen, wenn ihr diese Sendung in Gänze hören wollt, also nicht immer dieses Ausgefade an einem bestimmten oder an einer bestimmten Stelle, dann dürft ihr uns gerne im Internet irgendwo entweder abonnieren oder da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Man kann uns natürlich bei Spotify oder bei Apple abonnieren, man kann aber auch ein RSS-Feed abonnieren, auch das geht bei uns. Mhm. Geht auch ganz einfach, kann man auf der Homepage ganz einfach machen, einfach auf unsere Homepage gehen, auf Hören gehen und dann kann man uns auch da abonnieren. Und da kann man uns natürlich auch hören. Auch da sind die Folgen natürlich immer zu hören. Auch das geht natürlich. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, uns zu hören im Internet. Wenn ihr also die ganze Sendung hören wollt, weil manchmal müssen wir sie halt ein bisschen kürzen, weil wir halt im Radio ja nur eine Stunde lang sind und so ein Podcast ist mal kürzer und mal länger, wie das so ist bei Podcasts heutzutage. Die halten sich ja nicht immer so an die Zeiten. Also wenn ihr das wirklich mal in Gänze hören wollt, weil ihr merkt, Moment mal, das wird schon wieder so leise und die Sendung ist auf einmal zu Ende, dann empfehlen wir euch, uns im Internet zu hören. So, und damit kann ich eigentlich auch nur wieder an meine liebreizende Kollegin übergeben.
Sehr gut, ich fange nämlich heute ausnahmsweise mal an.
So.
Ich fange an mit Ealu. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, wie man es ausspricht. Ich glaube, es ist einfach nur Ealu, oder?
Du bist doch hier
der irisch
Ach so, ja. Oh,
wir sagen jetzt einfach mal Ealu, das klingt nämlich gut. Geschrieben E-A-L-U, da findet man es auch direkt, wenn ihr das Ganze nachschauen wollt. Der Soundtrack wurde komponiert von Will Wood und enthält Jazz, Folk und so ein bisschen Avantgarde, Pop-Wurzeln, ist komplett instrumental. Will Wood ist ein US-Amerikaner, Musiker und Songwriter, bekannt für seine Mischung halt aus Pop und Folk, Jazz und Rock. Das macht er auch, nicht privat, aber auch solo vorher schon, auch ein bisschen Richtung Dark Cabaret. Und für das Spiel hat er jetzt komponiert, das selber eingespielt und produziert. Dieses komplette Instrumentalalbum, das ist schon mal ganz spannend und passt auch ein bisschen zum Konzept des Spiels, über das ich nicht zu viel sprechen will, aber zumindest, damit man es kurz einordnen kann. Ealu ist nämlich ein ziemlich spezielles Spiel. Das ist ein Puzzle-Adventure und zwar Point und Click und, jetzt kommt der Clou, ein Stop-Motion. Also man hat Fotos vor sich quasi. Man hat so echte Dinge vor sich, die man anklicken kann und dann kommt halt irgendwie das nächste Bild. Klingt das mal langweilig, ist aber für ein Puzzle natürlich sehr interessant, weil man schauen muss, ja, was geht überhaupt, was geht nicht. Und die Geschichte dahinter oder in diesem Spiel ist, dass eine Maus, eine Holzmaus wohlgemerkt, aus einem Labyrinth raus möchte. Und da muss man ihr dann halt behelfen, indem man diese Puzzle löst. Und wie man sich denken kann bei dem Konzept, ist das Ganze ein Indie-Spiel. Mhm. Das werden wir heute noch öfter hören, das Wort. Und ja, für so ein Indie-Puzzle-Spiel, was ja eh schon so ein bisschen die Nische der Nische ist, lohnt es sich dann natürlich auch, einfach einen richtig tollen Soundtrack zu haben. Einmal, weil man natürlich eine ganze Weile mit dem Rumpuzzeln verbringt. Da möchte man keine nervige Musik im Ohr haben. Aber auch, weil man sich es einfach erlauben kann, finde ich, mal ein bisschen auf den Putz zu hauen und nicht für den Mainstream irgendwie zugänglich sein zu müssen. Und so haben wir hier Will Wood mit seinem Werk bekommen, mit einem echt schönen Soundtrack, der zwischendurch ziemlich, mir fiel immer nur dieses Wort whimsy ein, weil es sehr schnuffig zwischendurch wird, sehr funky teilweise. Immer aber auch irgendwie so ein bisschen heimisch und kammermusikalisch, das passt zu diesem ganzen, zu diesem vielen Holz, was man in diesem Spiel offensichtlich vor sich hat oder vor den Augen hat und zu dieser kleinen Maus, die da irgendwie raus möchte. Also ja, sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, hast du was vom Spiel gesehen oder nee, wie hast du den Soundtrack?
Leider gar nicht. Ja. Leider gar nicht. Also ich kann nur über die Musik sprechen. Hm. Und das Erste, was mich natürlich sofort verwundert hat, ist, dass der Soundtrack ja eigentlich nur 7 Stücke umfasst und auch nur 30 Minuten kurz ist. So, da war ich erstmal überrascht. Das ist so, ja, auf jeden Fall eine ganze Ecke kürzer als Clair Obscur, der ja nun ja, wirklich lang ist. Und auch eine ganze Ecke kürzer als Silksong, worüber wir gleich sprechen wollen, der nicht so lang ist, aber auch immerhin noch 1/3 Stunde lang ist. So, ne? Das führt schon 1/3 Stunden des Tages. Also hier geht es tatsächlich mehr um die Essenz der Musik in diesem Spiel offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das alles ist, was in diesem Spiel passiert an Musik oder an überhaupt irgendwelchen Soundgeschichten, weil ich kenne das Spiel nicht und kann deswegen dazu auch nichts sagen. Aber ich gehe davon aus, dass im Spiel selber vielleicht noch mal ein paar mehr Dinge passieren, vielleicht auch nur so kleine Passagen, so kleine musikalische Passagen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf die man wohl aber aus welchem Grund auch immer oder aus gutem Grund vielleicht auch bei diesem Soundtrack verzichtet hat. Auf jeden Fall macht das, dass man mit der Sache relativ schnell durch ist, was ja erstmal gut ist. Denn so Soundtracks können ja auch zu lang werden. Und ich habe mir angelesen, dass dieser Will Wood wohl ein sehr erfahrener Komponist für Games ist. Insofern gehe ich davon aus, dass es auch einen Grund hat, dass das hier so kurz gehalten wird und kürzer gehalten wird. Der wird schon wissen, was er da tut. Ja, was wir hier so hören, ist hauptsächlich Piano, Rhodes, Hammond, Celesta und Vibraphon. Oder Vibraphone, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Und ein paar Synthis natürlich. Immer mal wieder so ein paar Synthi-Klänge eingesprengt. So, so ein paar eingesprengselte Synthi-Klänge. Ja, wir haben es also mit einer Mischung aus akustischen Instrumenten und elektronischen Dingen zu tun. Und man hört dann eben bei diesen elektronischen Dingen auch Samples, Soundeffekte und Gedöns. Stilistisch geht es von europäischer Klaviermusik also bis hin zu irgendwelchen Arabesken-Klängen. Und im letzten Stück hören wir dann sogar noch mal ein paar Streicher, aber die hören sich auch eher an wie so Melotron-eske Geschichten, die das Klavier bei seiner Arbeit lediglich so ein bisschen untermalen. Also das ist tatsächlich schon relativ in Anführungszeichen karg besetzt, das Ganze hier, was das aber sehr charmant macht. Wir hören übrigens auch eine Drum Machine bei ein oder zwei Tracks, was ich auch ganz witzig finde. Es ist alles tatsächlich sehr reduziert. Nix Orchester, nix Chor, einfach nur ein paar Tasteninstrumente und am Ende ein paar gesampelte Streicher. Spannend, finde ich. Mal was ganz anderes. Fand ich gut. Ich kann natürlich den Soundtrack jetzt nicht im Kontext zum Spiel setzen, weil ich das Spiel ja, wie schon erwähnt, nicht kenne. Also bleibt mir nur, dass das Album so zu hören und es so zu bewerten, wie ich alle anderen Alben bewerte, die ich so höre. Und ich muss sagen, ich fand's schön. Ich mag Instrumentals. Melodien sind gut. Hübsche Atmosphären werden geschaffen. Ich hatte sehr viel Freude an diesem Album, vor allem auch, weil es sich nicht zu sehr anbietet, weil es aber auch nicht zu sehr einen wegstößt. Es macht eigentlich alles richtig. Ich hatte sehr viel Freude an diesem Album. Ich nenne es jetzt mal Album an diesem Soundtrack.
Ja, ja, durchaus. Was die Kürze angeht übrigens, das Spiel ist auch sehr kurz. Okay. 2,5 bis 5 Stunden Spielzeit, okay. Liest man so im Internet. Ah. Also wirklich sehr kurz. Hm. Der Fokus liegt halt irgendwie auf der Ästhetik. Ne? Diese Stop-Motion-Sachen, handgemachte, holzgebaute Sets. Das ist wirklich also ein bisschen ein Konzeptspiel und ein Konzeptalbum sozusagen dazu. Mhm. Auf jeden Fall coole Sache. Hm. Was Besonderes. Ja, ich kann mich nur anschließen, das ist diese Kargheit, die folgt, also ich habe das Spiel auch selbst nicht gespielt, aber also ein paar Screenshots gesehen, ein kurzes Let's Play oder zumindest so ein Anspielen gesehen und dachte mir, das passt, ja, das passt perfekt. Diese Musik, die klingt wirklich genau wie man, ich weiß nicht, ob man es erwarten würde, aber zumindest sieht man die Verbindung zu diesem Konzept handgemachte Holzarbeiten, die sich bewegen, während man irgendwie versucht, Puzzle zu lösen. Das ist, also es regt irgendwie auch zum Denken an, weil es manchmal so ein bisschen loopy wird. Ich gehe mal davon aus, dass es während des Spiels auch einfach, dass die Musik ja auch immer einfach wieder wiederholt wird an bestimmten Stellen, bis man eine bestimmte Barriere wieder geschafft hat. Und dafür eignet sich das total. Ich finde diese Gratwanderung zwischen Musik, die interessant ist und als Musik gut funktioniert, und das scheint dieser Soundtrack ja, scheint bei dir jetzt ganz ohne das Spiel gesehen zu haben, ja auch gut zu funktionieren. Und es klingt ja auch tatsächlich gut. Gleichzeitig aber doch genug in den Hintergrund treten zu können, dass man sich aufs Spiel konzentrieren kann. Mhm. Das ist schon ziemlich gute Sache, muss man auch können. Aber gut, Will Wood scheint da ja auch durchaus Kompetenzen zu haben, die er hier eingesetzt hat, und spannende Sache. An irgendeinem Punkt werde ich dieses Spiel ausprobieren müssen.
Ich bin auch ganz interessiert. Also ich bin gerade am Überlegen, ob das was für meine Mama wäre.
Oh, bestimmt.
Die mag sowas ja.
Wenn sie Puzzle mag, auf jeden Fall. Also mein Eindruck ist ja, die Spielerwelt teilt sich in Leute, die gerne puzzeln und nicht gerne puzzeln.
Kann sein.
Das ist ja eigentlich relevant.
Sie mag ja auch diesen ganzen Wimmelkram und so.
Oh, ja, dann doch erst recht.
Also von daher könnte es ja was sein.
Ja, gut. Ja, gibt es bei Steam, also durchaus auf dem PC gut zu spielen. Klar, Point and Click ohne Maus wäre jetzt auch schwierig. Mhm. Auch interessant. Mit der Maus dann die Maus aus dem Labyrinth befreien. Ja.
Ja. Gibt es das noch woanders außer bei Steam?
Oh, bestimmt. Da muss ich mal gucken. Bisher habe ich nur Steam gesehen.
Naja, gut.
Aber es ist natürlich auch der große Anbieter
für
sowas. Ja, bei Indie Games würde mich wundern, wenn es nicht noch einen anderen Kanal gibt.
Ja, wir werden sehen.
Ja, spannend. Also wir haben eine relativ ruhige, aber doch anregende Stimmung. Eine Kammermusik, eine sehr orgellastige Musik, Synthi und Klimperei. Mir hat es auch gut gefallen. Das Spiel und damit auch der Soundtrack sind in diesem Jahr erschienen, tatsächlich auch erst letzten Monat. Deswegen können wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, also das bekommt von mir ein sehr, sehr schnelles Läuft.
Ja, geht mir auch so. Nicht das Album des Jahres, aber ein tolles Album, auch eine coole Hintergrundmusik, toll komponiert, spannende Idee. Ja, ein sehr schnelles Läuft.
Jo.
Also der Soundtrack von Elu, komponiert von Will Wood, bekommt ein schnelles Läuft von Thorsten und ein schnelles Läuft von mir.
Genau. Und damit kommen wir zu Christopher Lacken, zu Hollow Knight und zu Silksong. Und zwar zum Soundtrack erstmal. Christopher Lacken ist ein australischer Komponist für Videospiele, was nicht besonders überraschend ist, weil Team Cherry kommt auch aus Australien. Da sind die, die Hollow Knight geklöppelt haben. Und der ist Komponist für Videospiele, Film und Fernsehen, der eben natürlich vor allem für die Kompositionen für eben Hollow Knight aus dem Jahr 2017, so lange ist das schon her, und eben dessen Fortsetzung Hollow Knight Silksong aus dem Jahr 2025 bekannt ist, und das Ganze ist dementsprechend auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschienen. Der junge Mann kommt aus Adelaide in Australien, wie schon gesagt, studierte Komposition an der Brighton Secondary School und anschließend am Elder Conservatorium of Music der University of Adelaide. Im Oktober 2015 hat er dann seine Masterarbeit, und das ist ja nur 2 Jahre vorher gewesen, in Musikkomposition mit dem Titel Orchestrating the Wasteland, Sample Library Engineering as an Integral Process of Realizing the Music for Wastelander Panda ein. Er kannte einen von Team Cherry, nämlich Ari Gibson, bereits vor Beginn der Arbeit an deren Spiel Hollow Knight, und deswegen ist er wahrscheinlich auch dahin gekommen. Er erfuhr von dem Projekt, als das Ganze noch über Kickstarter finanziert wurde, und beschloss, sich mit Hilfe von ein paar Stücken zu bewerben. Anschließend arbeitete er natürlich dann mit Team Cherry zusammen, um den kompletten Soundtrack für dieses Spiel eben zu klöppeln, für Hollow Knight eben den ersten Teil. Und später komponierte er eben auch den Soundtrack für die Fortsetzung von Hollow Knight, nämlich Hollow Knight Silksong. Ja, er lässt sich von Komponisten wie Debussy genauso beeinflussen wie von aktuellen Komponisten wie zum Beispiel James Newton Howard oder Joey Hiaishi oder Koji Kondo. All diese ganzen Leute scheinen da Vorbild zu sein. Also das zweite Videospiel an diesem, der zweite Soundtrack zum Videospiel an diesem Tag für uns. Wie hat es dir gefallen?
Sehr gut. Ich habe mir natürlich was ganz anderes. Ne? Wir haben nicht die minimalistische Ambient-Untermalung, sondern wir haben wirklich orchestrale, cineastische Klänge. Wir haben viele tolle, sehr unterschiedliche Streicher. Wir haben wuchtige Bläser. Wir haben Chöre. Wir haben dramatische, Percussion? Genau. Man hat wiederkehrende Themen, also wirklich auch große, also wie ein Kino oder ein Spiel-Soundtrack in so einem großen Setting sein muss, ne? Verschiedene Themen, die wiedererkennbar sind. Es gibt sowohl sehr ruhige als auch sehr belebte Stücke. Es gibt Stücke, die sich auch ohne das Spiel gespielt zu haben, direkt relativ klar als so Boss-Musik, Endgegner-Musik lesen, weil sie sehr dramatisch, sehr, sehr kampflastig sind und sehr viel auch so ein bisschen Lupen und Spannung erzeugen. Und es ist für ein Spiel-Soundtrack auch hier wieder wahnsinnig gut produziert. Also ich war eigentlich von vorne bis hinten beeindruckt. Vor allem war ich beeindruckt von diesen Streichern. Weil auch hier wieder, finde ich, diese Verbindung zum Spiel hörbar war oder zumindest konnte ich sie wildher assoziieren, weil die Streicher ganz oft klingen. Also ich meine, Hornet ist ja jetzt keine Hornisse, aber
nee.
Es sind viele Insekten in diesem Spiel.
Ja.
Und die Streicher klingen einfach oft wie so ein Summen, wie so ein Brummen von so einem Fliegeinsekt. Ich weiß nicht warum, ich fand, das war ganz oft so der Fall. Die knatschen immer so ein bisschen, nicht immer, oft. Und das klingt total toll. Ne? Man könnte ja auch denken, oh, das ist aber nervig, ich möchte ja nicht den ganzen Fliege im Kopf schweren haben, wenn ich den Soundtrack höre. Aber es macht einfach, das macht so eine gewisse Spannung. Und ich hatte das Gefühl, dass die Streicher eine sehr große Palette an Soundarten machen dürfen. Und ich fand, das hat hier auch einfach hervorragend funktioniert. Also wenn nicht als Insekten, dann mindestens mal, um die Dynamik zu nutzen, die so ein Streichinstrument erzeugen kann, wenn es darf. Und um auch einfach verschiedene Welten zu malen. Denn im Spiel sind ja auch ganz verschiedene Areale zu durchlaufen. Und man hört in der Musik nicht nur durch die Themen, sondern auch durch die Wahl, wie die Instrumente klingen können oder auch wo dann zum Beispiel ein Chor eingesetzt wird und wie, hört man ganz klar den Unterschied. Dass man jetzt einfach gerade woanders ist, wo die Dinge ein bisschen anders funktionieren oder wo eine andere Stimmung herrscht, eine andere Atmosphäre ist. Das ist hervorragend gemacht, hervorragend komponiert und auch hervorragend eingespielt und produziert. Es ist selten leise auf diesem Soundtrack, kann ich aber absolut verstehen, wenn ich das Spiel mir angucke. Ich glaube, da wäre ich auch selbst sehr selten leise. Es ist ja notorisch schwierig und man ist eigentlich die ganze Zeit am Hüpfen, Laufen, Kämpfen, ja, eigentlich das. Insofern ist auch diese ständige Dynamik, dieser ständige Druck und diese die meiste Zeit aufrechterhaltene Spannung sehr nachvollziehbar. Diese Soundtracks und auch als reiner Soundtrack sehr gut zu hören, muss ich sagen. Also wenn man mal Lust auf sowas richtig schön cineastisch Wichtiges hat, das ist dieser Soundtrack hervorragend.
Ja, und der ist ja vor allem auch eine ganze Ecke umfangreicher als der Hollow Knight Soundtrack.
War es natürlich knapp einfach 3 Stunden, ne? So irgendwo oder 2,5?
Ja. Ja, nee. 1/3.
Ach so, okay, war zu viel. Ich hätte irgendwie was mit 2 im Kopf, aber ja, passt. Gut.
Ja. Knappe 2. Ja, genau. Und das liegt halt daran, dass das Spiel natürlich auch eine ganze Menge umfangreicher ist als Hollow Knight selber, also der erste Teil. Und der war ja für so ein Metroidvania schon sehr groß. Und das hat natürlich zur Folge, dass alles andere eben auch mehr werden musste. Also wenn die ganze Welt größer ist, muss natürlich auch die Musik umfangreicher werden. Ja, naja, und so hat man hier halt mehr Stimmungen, weil mehr Spielsituationen. Es gilt also einfach mehr musikalisch abzudecken. Und je nachdem, was unsere Hornet gerade so macht, ob sie also unterwegs ist, um irgendwas zu sammeln oder was zu entdecken oder ob sie mit anderen Wesen spricht oder eben, ob sie sich gerade in irgendeinem Kampf befindet, je nachdem passt sich die Musik eben an. Mal ist die Musik elegant, mal untermalt sie eine bedrohliche Kulisse, in der sich unsere Hornet befindet, mal eine sich androhende Gefahr, mal Einsamkeit und mal diese Größe halt, diese Weite des Spiels, die für diese Art des Spiels schier unglaublich ist, muss man einfach so sagen. Dieser Soundtrack hat halt einen großen Anteil an der Spielerfahrung. Das war auch schon bei dem ersten Teil so. Da war das auch schon ganz, ganz wichtig und ist ein ganz essentieller Bestandteil dieses Spiels. Und sie stellt eben das, was Hornet eben gerade so macht, denkt, spricht und erfährt, hervorragend musikalisch einfach dar. Und da ja nun mal Christopher Larkin auch schon den ersten Teil geklöppelt hat, gibt es hier natürlich auch musikalisch quasi die Fortsetzung. Wir haben es hier mit einer klassischen Besetzung zu tun, hast du schon gesagt, also mit einem Orchester in diesem Fall tatsächlich. Es gibt ein Ensemble von StreicherInnen, Holz- und BlechbläserInnen und sogar einen Chor. Und ein paar Solostimmen gibt es natürlich auch noch. Namentlich heißen die dann Siobhan Owen, Amelia Holtz und Jamie Moffat. Dieser Soundtrack, genau wie das Spiel, und das macht natürlich auch Sinn, wenn wir gleich über das Spiel ein bisschen mehr sprechen, hat so ein bisschen was Melancholisches, das ist schlicht und ergreifend der Story geschuldet und deckt eben die jeweilige Spielsituation im Spiel hervorragend ab. Das war auch schon beim ersten Teil so, muss man ganz klar sagen. Ist aber hier noch ein bisschen aufwendiger, weil eben mehr von allem. Und was du auch schon richtig gesagt hast, eben diese wiederkehrenden Figuren, also die, die immer wieder kommen, denen werden auch bestimmte Melodien zugeordnet. Das ist also das, was man von, ja, von Karl Maria von Weber zuerst kannte, dann von Hector Berlioz und dann eben auch von Richard Wagner. Oder für die nicht-klassischen Menschen Star Wars. Ne? Also das gibt so bestimmte Figuren, die haben bestimmte Melodien. Und das ist hier auch so. Wir haben es hier also nicht nur mit natürlichen Instrumenten zu tun und mit dem ganzen Gedöns, was ich gerade schon erzählt habe, sondern es gibt dann auch immer mal wieder so ein bisschen was Elektronisches oder Digitales, das kommt so ein bisschen dazu, was das Orchester mit Streichern und Bläsern und allem, was dazu gehört, so ein bisschen hebt und unterstützt manchmal. Und manchmal gibt das die Spielsituation natürlich auch her, dass man das Ganze mal so ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen mehr Pep gibt noch, indem man was Hübsches Digitales dazu macht. Der Aufwand ist riesengroß. Ja, Orchester mit Streichern und weiß ich nicht, was alles, allmöglicher Klimbim und der ganze Chor. Aber das ist mittlerweile für so Produktion Standard. Man darf aber nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Indie-Game zu tun. Und dafür ist das schon der helle Wahnsinn. Nun muss man natürlich sagen, die haben mit dem ersten Teil natürlich auch gut Geld gemacht. Das ist einfach so, die sind trotzdem immer noch an sich zu dritt. Plus eben der Komponist und die Leute, die bei den Sachen mitgemacht haben, bei dem, was er gemacht hat. Das ist schon ein irrer Aufwand für so ein kleines Team. Ich muss sagen, Respekt, dass sie das so hingekriegt haben. Aber insgesamt kann man sagen, so Soundtracks sind mittlerweile, was den Aufwand angeht, stehen die in keinster Weise irgendwelchen Film-Soundtracks in irgendeiner Form hinten an. Also die sind mittlerweile genauso aufwendig. Das ist einfach so. Spiele sind die neuen Filme. Das muss man einfach so sehen. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich den Soundtrack ausgezeichnet finde. Ich finde auch, dass der ein oder andere Track ganz ausgezeichnet ohne Spiel funktioniert. Dass das Spiel natürlich auch vom Soundtrack lebt. Dass aber Clair Obscur doch noch einen Ticken besser ohne Spiel bestehen kann. Dass also der Soundtrack ohne Spiel noch ein bisschen besser funktioniert als dieser. Manchmal fühlte ich mich während des Hören dieses Soundtracks ein bisschen an Star Wars erinnert. Das ist in Ordnung, ist nichts Schlechtes. Ich will es nur gesagt haben. Dieses, sagen wir mal, noch originärere, was Clair Obscur einfach hat, dadurch, dass sie mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben, hat dieser Soundtrack in dieser Form so nicht. Trotzdem ist er natürlich toll.
Ja.
Und trotzdem macht er das, was er machen soll, in ganz ausgezeichneter Art und Weise. Und trotzdem kann man den auch so hören. So ist es nicht. So. Vielleicht nicht alles davon, aber einige Sachen auf jeden Fall. Man sollte dieses Spiel sowieso spielen, aber dazu gleich mehr. Also, es ist alleine schon wegen Hornet und wegen Silksong und wegen allem toll, aber es geht auch ohne. Ich bin durchaus hingerissen und angetan von diesem Soundtrack, wie ihr sicherlich gerade hören könnt. Auch dieser Soundtrack ist im Jahre 2025 erschienen, wie schon erwähnt, und deswegen dürfen wir auch diesen Soundtrack bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist für mich ein enorm schnelles Läuft, nahezu rennt, und eigentlich bekommt es nochmal extra Pluspunkt, weil eigentlich sind wir ja große Vertreter des in Ruhe hinsetzens und Musikhörens und nur Musikhörens, und das geht mit diesem Soundtrack auch durchaus gut. Was allerdings erstaunlich unterhaltsam ist, ist den Silksong-Soundtrack anzumachen und dabei zum Beispiel die Küche zu putzen. Okay. Weil das alles so das nimmt einfach so eine Filmqualität an, dass man sich fühlt wie der Protagonist in seinem eigenen Hollywood-Film. Kann ich empfehlen, also hat durchaus Unterhaltungswert. Oder auch einfach, während man, seinem Hund, seiner Katze oder seinem Hamster beim Spielen zuguckt. Also die Dramatik. Die Abenteuer steigt auf jeden Fall irgendwie plus 12. Ja, insofern, ja, sehr schnell es läuft. Toller Soundtrack zu einem tollen Spiel.
Ja, von mir bekommt das natürlich ein Rent, weil halt. Weil Silksong. Ja. Schlicht und ergreifend. Also, wir haben gehört Christopher Lacken und den Soundtrack zu Hollow Knight Silksong und es gab ein Läuft von Jenny, ein schnelles Läuft von Jenny und ein Rennt von mir. So, und nun wollen wir ein bisschen über dieses Spiel sprechen. Nun weiß ich natürlich nicht, wie viel du von diesem Spiel überhaupt mitbekommen hast. So.
Ich kann ja mal kurz so die Grundlagen ausholen, denn ich bin sicher, du bist der Profi von uns beiden, was die Infos zu diesem Spiel angeht. Hollow Knight Silksong ist ja wieder ein 2D-Metroidvania.
Yes.
Heißt, man springt sich in einer 2D-Welt, also hoch, links, rechts, runter, stirbt die ganze Zeit.
Ja.
Ich jedenfalls, ich bin so schlecht für sowas. Metroidvania muss ich auch erst nachschlagen, auch wenn ich die Art des Spiels zwar kenne, aber um das ganz kurz gesagt zu haben, das Wort stammt aus, also ist quasi zusammengesetzt aus Metroid und Castlevania, zwei sehr berühmte und beliebte Spiele. Und so typische Merkmale sind halt, dass man eine offene, aber halt schon sehr verschachtelte Welt hat, wo man dann immer ein Stück weiterkommt, aber manche Türen zum Beispiel noch nicht öffnen kann, hinterher wieder zurückkommt, die Tür dann doch öffnen kann, weil man irgendeine neue Fähigkeit erlernt hat in der Zwischenzeit, weil sich irgendwas Neues ergeben hat, man hat eine neue Waffe bekommen, hat, weiß ich nicht, irgendwas Neues hinzubekommen. Und so hüpft man viel in der Welt hin, aber auch wieder zurück. Und wenn das Storytelling gut gemacht ist, wie es bei Silksong eben ist, ist es immer auch irgendwie bedeutungsvoll und nicht nur ein Hin- und Hergerenne. So, in Silksong ist aber auch die Story sehr wichtig. Von der weiß ich, also Hornet ist unsere Hauptperson, die wir spielen, die also durch die Gegend hüpft und fliegt und ist im Grunde eine Kämpferin mit Nadel und Faden. Das finde ich sehr schön. Daher kommt auch das ganze Silksong. Wir haben auf der anderen Seite Lace. Die lernen wir kennen. Eine etwas geheimnisvolle Figur aus Seide. Wir haben eine ja gottartige Entität namens Grandmother Silk. Ein bisschen der Gegenspieler sozusagen ist. Wir haben ein uraltes Volk von Insekten namens den Weavers, die wir kennenlernen auf dem ganzen Weg. Und ganz grob folgen wir jetzt halt Hornet, die gefangen genommen wird, in das Königreich Falum gebracht wird, das wir aus dem ersten Teil noch nicht so kennen. Und sie versucht jetzt herauszufinden, was sie da eigentlich soll. Was ist los? wer ist hier am Hebel? Und warum bin ich? Das ist erstmal eine tolle Story und vor allem sieht es toll aus. Ja, dann war noch irgendwas mit der Void. Das habe ich dann nicht mehr verstanden, weil ganz ehrlich, dieses Spiel ist so schwierig für Menschen wie ich, die so ein bisschen geschicklichkeitsbehindert sind. Aber ich bin sehr beeindruckt davon, wenn ich sehe, wie Leute, wie schnell und wie geschickt Leute sich durch diese Level hüpfen. Also, ja.
Ja.
Da gibt es sehr beeindruckende Menschen.
Das stimmt. Ja, also zunächst einmal hast du ja gerade schon gesagt, Hornet, vielleicht die schon Hollow Knight gespielt haben, die kennen die schon. Die war nämlich auch schon im ersten Teil. Allerdings als Nebenfigur. Damals musste man noch gegen sie kämpfen, um sozusagen seine Skills so ein bisschen zu lernen. Also das macht man in diesem Teil ein bisschen mit Lace. Was vielleicht heißen könnte, dass wir dann im dritten Teil die spielen. Keine Ahnung.
Oh.
Man wird sehen. Auf jeden Fall ist diese Hornet eben im ersten Teil von Hollow Knight schon dabei. Damals eben noch so ein bisschen als Beschützerin, manchmal auch so hier zeig mal, was du kannst und so weiter und so fort. Nun, diese Hornet ist die Tochter vom Pale King, der Bleiche König genannt, und Hera the Beast. Was sie zu einer Mischung aus Worm, einem höheren, so einem drachenartige Geschichte und einer Spinne macht und somit zu einer Halbschwester von Hollow Knight. Also diesem kleinen Ritter, den wir im ersten Teil gespielt haben, wenn wir den gespielt haben. Ne? Die haben also einen gemeinsamen Vater, eben dieser Pale King. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Mama erstmal, bei Hera in Deep Nest, bei der sogenannten Weißen Dame, White Lady, in Hollow Nest und bei der Königin Vespa in Hive. Und da wurde sie auch ausgebildet von diesen drei. Man sagt, sie ist die Tochter dreier Königinnen. seine sehr, deswegen auch eine sehr vornehme Dame. Und deswegen, wenn sie slappt, dann slappt sie auch mit der Rückseite der Hand und nicht einfach so als Backpfeife. Sowas macht man nicht als kleine Königin. Das gehört sich nicht, das geziemt sich nicht, das ist unanständig sozusagen.
Ah, deswegen ist sie auch immer so grazil. Das passt ja, genau. Natürlich sehr zu einer
so
Königin.
So nämlich. Ja. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, sie hat eben Nadel- und Seidenfaden als Waffe. Und sie ist sehr agil, sie ist akrobatisch, sie kann Kanten hochklettern, sie kann, ja, sie hat deutlich mehr Bewegungs- und Möglichkeiten und das Kampfsystem ist auch sehr viel ausgefeilter als bei dem Ritter aus dem ersten Teil, Hollow Knight eben. Diese Seide spielt in diesem Spiel eine ganz, ganz übergeordnete Rolle, weil diese Hornet sammelt halt Seide, um sich zu heilen. Das ist immer der Moment, wo sie Vrin sagt. Je nachdem, es gibt drei verschiedene Vrins übrigens, nicht? Je nachdem, in welchem Zustand sie sich befindet. Aber das nur so für die Nerds. Und damit kann sie sich halt heilen. Das ist aber ganz wichtig. Die Seide ist überhaupt ganz wichtig. Und du hast sie schon angesprochen, diese Grandmother Silk. Das ist eine zentrale Figur in Falun, weil das eine mächtige göttliche Entität zu sein scheint. Ja, die irgendwie mit Seide verbunden ist und dieses Reich dominiert. Also sie ist ja jetzt in diesem Falun und weiß nicht warum. So, Lace hingegen ist eine von Seide zusammengeklöppelte, ja, ein von Seide zusammengeklöppeltes Wesen. Die taucht mehrmals in diesem Spiel auf. Ich sag nicht wann und wo und wie und warum, aber sie taucht mehrmals auf. Dann haben wir noch die Snail Shamans. Das sind mystische, magische Charaktere, die Hornet helfen, um wichtige Rituale durchzuführen. Eine von ihnen gibt Hornet eine Falle, gegen die bestimmte Gegner eben Wirkung zeigen. Es gibt ganz viele Pilger. Falun hat unfassbar viele Pilger, die alle ein Ziel haben, nämlich die Zitadelle. Da wollen sie hin. Das scheint also irgendeine religiöse Verbindung zur Seide und zur Zitadelle alles zu haben, dieser ganze Kram. Dann haben wir noch eine Chakra, das ist eine Kartografin, die hilft uns, die Karten zu erstellen, damit wir uns zurechtfinden. Und die bietet auch Werkzeuge an. Dann haben wir Bellbeast, ein Wesen, das Hornet befreit und damit eben neue Wege in Falun eröffnet. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Sharma. Das ist sowieso die Beste überhaupt. Das ist einer dieser Pilgerinnen auf dem Weg zur Zitadelle halt. Die, ne, wollen da alle hin. Und sie trägt ein Glockenspiel bei sich, was sie mehrmals singend einsetzt. Man sieht sie gelegentlich in der Nähe von Bänken oder bestimmten Siedlungen. Also die begleitet eigentlich unsere Hornet die ganze Zeit. Die ist dabei. Sharma ist stets positiv gelaunt, singt gern und ist sehr freundlich. Im Spiel nennt sie Hornet Rote Jungfrau und Hornet scheint ihr aufgrund ihrer Unschuld und dieser mangelnden Kampferfahrung ins Herz geschlossen zu haben. Also irgendwie mag sie sie. Man muss aber zu sagen, Sharma verliert im Laufe des Spieles an Naivität, was ich sehr, sehr realistisch finde, weil sie natürlich so langsam lernt, hier geht es um mehr als einfach nur Pilgern und irgendwas ist hier ziemlich braun. So. Eines der schönen Dinge dieses Spiel ist, dass diese Sharma vor einem Tor singt, am Anfang, relativ am Anfang, und damit hofft, dass es sich öffnet. Denn, so sagt Sharma, in diesem Reich bewegt die Musik selbst stärkste Knochen und die Musik ist irre wichtig in diesem Spiel. Nun, sie steht also vor diesem Tor und singt und hofft, dass sich das Tor dadurch öffnet. Ein wenig später im Laufe des Spiels öffnet Hornet von der anderen Seite dieses Tor. Sehr zur Freude von Sharma, die natürlich fest davon überzeugt ist, dass das ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass sie gesungen hat. Was sehr schnuffig ist. Solche und ähnliche drollige Geschichten findet dieses Spiel zuhauf. Wirklich. Ihr findet an jeder Stelle dieses Spiels solche drolligen Geschichten. Es ist immer wieder, sind so kleine Kleinigkeiten, die dieses Spiel zu dem machen, was es ist. Nur am Anfang müssen wir sagen, dass dieses Silksong nach Hollow Knight spielt. Es handelt sich also um eine Nachfolge, auch in der Zeit. Also wir sind nach dem ersten Teil. Also bei einem Sequel, nicht bei einem Prequel. Und am Anfang ist es so, dass unsere Protagonistin Hornet entführt wird von mysteriösen, ja, verschleierten Käfern und eben in dieses neue Königreich Falun gebracht wird oder verbracht wird, muss man ja fast schon sagen. Warum? Ja, weil wegen ihrer Herkunft. Sie sagt selber, sie jagen mich wegen meiner Herkunft, meiner Seide. Weil sie kann ja dieses, sie hat ja das mit der Seide, sie kann ja Seide aufnehmen und kann ja damit Dinge tun, ne? Sich heilen zum Beispiel oder Musik damit machen oder was weiß ich was nicht. Wer nämlich seine eigene Seele in einem Faden kanalisieren kann, wird in Falun sehr geschätzt, weil es eine seltene Fähigkeit ist. Nun, sie kann sich befreien von diesen verschleierten Käfern, aber nun ist sie in einer Welt, die sie nicht kennt. Nur bewaffnet mit ihrer Nadel und sie ist anfänglich auch noch sehr schwach und muss sich immer wieder ausruhen, weil sie erschöpft ist. Und zwar so erschöpft, dass sie irgendwann nicht mehr weiter kann und so wird sie von einer Pilgerin aufgeweckt und folgender Dialog findet statt. Hoch mit dir, hoch, hier wird nicht gestorben. Endlich bist du wach. Bist du auch ein Pilger? Bist du aus der Finsternis auf den großen Pfad geklettert, um dich von der goldenen Spitze zu verneigen? Und Hornet sagt, ich bin keine Pilgerin, ich bin Hornet. Ich bin nicht freiwillig in dein Land gekommen. Ich wurde mit Gewalt in dein Reich gebracht. Seltsame, verhüllte Käfer nahmen mich gefangen, also muss ich in die Zitadelle, weil wenn diese verhüllten Käfer so etwas tun, um mich herzubringen, dann muss ich den Grund herausfinden. Darum geht es. Und nun geht es eigentlich erst richtig los. Wichtig ist, kein Pilger ist je zurückgekehrt. Und das wissen die auch alle, diese Pilger. Also sie wissen, sie erwartet der Tod, aber sie müssen trotzdem diesen Weg gehen. Und auch die Währung ist eine andere als Währung, die wir so kennen. Es gibt hier nämlich die Währung des Glaubens, Rosenkranzperlen. Das ist die Währung, die hier zählt. Alle glauben hier in dieser Welt an etwas Größeres. Das ist ein bisschen ähnlich wie auch schon im ersten Teil. Da ging es ja auch darum, sozusagen die Welt von diesem, ja, vom Sinn zu befreien im Grunde. Ganz witzig. Und in Falun herrscht eine religiöse Institution und das ist diese Zitadelle. Die spielt eben diese zentrale Rolle in diesem Game. Das ist das religiöse Zentrum, von der auch die Macht von dieser Grandmother Silk ausgeht. Das Land von Falun ist von einer mystischen Seide befallen, sodass viele Bewohner davon betroffen sind und die laufen entsprechend durch die Gegend und machen komische Sachen, zum Beispiel Hornet angreifen oder sonstige komische Dinge. Also das Ganze ist verfallen, mystisch und religiös. Das heißt also, diese Seide ist nicht nur so ein Material, sondern es ist auch eine metaphysische Kraft. Sie beeinflusst Geist, Körper, verursacht Haunting, also geistige und körperliche, ja, Besessenheit. Es gibt eine enge Verbindung mit den Weavers, das sind so spinnenähnliche Spezies, zur Seide und zur Geschichte von Hornet. Es gibt verschiedene Enden, die ihr selber rausfinden dürft. Es sind nämlich einige. Derer gibt es durchaus viele. Also es gibt nicht nur zwei, wie bei Clair Obscure, sondern eine ganze Menge mehr. Das, was Hornet auch macht, im Gegensatz zum ersten Teil, ist sprechen. Und diese Stimme hat ihr Makoto Koji gegeben, oder Koji. Die Dialoge sind aber keine echten Dialoge, also es sind schon Dialoge, aber es ist keine echte Sprache, sondern man nennt es, oder die nannten das Gibberish. Das ist eine erfundene Scheinsprache, die so Emotionen transportiert, ohne klar verständliche Sätze zu bilden. Aber sie spricht. Und auch diese Sprache, wenn sie so spricht, wenn ihr das Spiel mal spielt, das hört sich alles sehr vornehm an, wenn sie spricht. So, ganz im Gegensatz zu einigen anderen Wesen in dieser Welt. Und laut Interview mit Koji war das eine bewusste Entscheidung, also diese kurzen emotionalen Laute, die intuitiv klingen sollten, zu wählen. So. Also man wollte das auch so. Nun ist natürlich die Frage, wenn es beim ersten Teil schon um so bestimmte Themen geht, warum geht es hier? Zunächst einmal muss Hornet sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und sich dieser Vergangenheit auch stellen. Das heißt, es geht um ihre Abstimmung, also um den schon erwähnten Pale King, um Hera, um ihre Verbindung zu den Weavers und all das spielt eine große Rolle. Es spielt also Identität und Herkunft eine Rolle. Es spielt aber auch Macht und Religion eine Rolle. Diese schon erwähnte Grandmother Silk, diese Zitadelle, repräsentieren diese religiöse Macht, die eben mit dieser Seide verwoben ist. Es geht um, wenn wir bei der Seide bleiben, Seide ist nicht nur schön oder scheint nicht nur schön zu sein, sondern auch gefährlich. Sie bringt offensichtlich Wahnsinn, Korruption und Besessenheit. Und es geht um Hornets Reise, die nicht nur physisch, sondern auch spirituell begleitet wird von diesen ganzen Pilgern. Rituale und Schamane und sonst was begleiten sie. Und alles deutet eben darauf hin, dass Silksong auch eine Geschichte am Ende von so einer Art Erlösung sein könnte. Also auch da, das wird thematisiert zumindest. Im Finale hängt vieles von Hornets Entscheidungen ab, was ich total gut finde. Also es hängt unfassbar viel von den Sachen ab, die ihr entscheidet. Ihr habt es in der Hand, welches Ende kommt. Also was am Ende halt passiert und wie es passiert vor allem auch. Im Vergleich zu Hollow Knight ist Silksong stärker auf diese Persönlichkeit Hornet fokussiert, weil man natürlich auch eine ganz andere, ja, man kann ganz anders mit dieser Hornet relaten, wie man so schön sagt, weil sie eben spricht, weil sie so ein Charakter ist, weil sie dieses Vornehme ist, weil sie manchmal auch so ein bisschen arrogant ist und all dieses Ganze, das ist total schön. Man kann mit, es gibt diese Figuren, sind sehr vielschichtiger geworden, dass Sharma diese Entwicklung nimmt zum Beispiel, von dieser am Anfang so naiven Pilgerin zu etwas nicht so naiven, was dann sehr viel mehr Tiefe gewinnt und so weiter und so fort. Hier werden ganz viele Dinge verhandelt und dadurch, dass sie natürlich jetzt auch sprechen kann, unsere Protagonistin, macht das natürlich auch nochmal was, das tut das Seinige und Ihrige dazu. Also das Ganze kann eine unfassbar, ja, oder kann unfassbar viel Emotionen aufbauen, wozu auch übrigens die Musik beiträgt, das hatten wir ja schon gesagt. Der Weltaufbau ist vollkommen abgefahren. Das Universum von Hollow Knight war schon groß, aber dieses hier ist nochmal eine ganze Ecke größer, wirklich. Und immer wenn du glaubst, es ist am Ende, dann geht es nochmal wieder weiter. Wir haben ganz andere Charaktere als bei Hollow Knight. Da waren es einfach nur so Figuren, von denen man eigentlich gar nicht viel wusste. Hier ist alles viel, viel, ja, dadurch, dass sie hier spricht halt, dadurch, dass sie interagiert mit den ganzen Wesen, hat man eine ganz andere Beziehung zu dem Spiel und zu diesen ganzen Wesen. Ist ja klar, ist ja logisch. Alles ist, wie ich schon sagte, tiefer. Und natürlich auch die Bewegungsfähigkeiten sind ganz andere, die man ja auch schon im ersten Spiel gesehen hat. Sie konnte ja einfach auch schon im ersten Spiel viele Dinge, wo man sich dann schon gewundert hat, warum man das als der kleine Ritter nicht konnte. Und nun weiß man auch, warum. Und es ist eben die Entscheidung am Ende, was will man? Also das, was man macht, hat echte Konsequenzen. Es geht nicht nur um Gut gegen Böse. So viel sei gesagt. Es geht um sehr viel mehr bei dem Ganzen. Und das war ja eben auch beim ersten Teil schon so, dass da immer bestimmte Dinge verhandelt werden, dass da viel Philosophie drin ist und dass es eben hier durch diese ganzen Interaktionen und dieses Ganze, was alles viel größer, viel und viel mehr und sonst was nicht alles ist, gibt dem Ganzen noch eine viel höhere Intensität. Und das ist für so ein Spiel dieser Art phänomenal und so auch noch nie da gewesen. Hollow Knight hat ja schon Standards gesetzt, muss man ja ganz klar sagen. Er war so auch noch nicht da vorher. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass sie nur zu dritt sind. Also es ist ja unfassbar. Gut, Christopher Larkin kam dazu. Es gab natürlich, also seine Musiker natürlich auch, seine MusikerInnen und so weiter sind dazugekommen und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es ein dreiköpfiges Team und ich finde das unglaublich. Das ist eine Leistung, das gibt's gar nicht. Die Grafiken sind wunderschön.
Ja.
Wirklich. Die Landschaften sind anbetungswürdig. Es ist fantastisch. Dieser Schwierigkeitsgrad, ja, es ist schwer. Aber durch diese ganzen Interaktionen und diese ganzen drolligen Sachen, die da drin sind, die ich alle gar nicht wiedergeben kann, weil das viel zu viele Sachen sind, die wärmen einem das Herz. Manchmal muss man lachen, manchmal ist man traurig, manchmal ist man vergnügt, was auch immer. So wie diese Wesen in diesem Spiel auch. Und das bindet natürlich. Also ich kann nur jeden und jeder empfehlen, über diese Schwierigkeit hinwegzugehen, Geduld zu haben, denn das ist einer der ganz wichtigen Dinge dieses Spiels. Man muss einfach Geduld haben. Man darf nicht in alles reinrennen, das kann ich sowieso nur empfehlen. Alle Bosse,
das nächste Problem hier,
in diesem Spiel sind berechenbar. Es ist alles machbar. Was nicht geht, ist einfach Husiana, also auf sie mit Gebrüll. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei den wenigsten Sachen bei Silksong. Sondern man muss da schon so ein bisschen mit Köpfchen und mit Verstand und mit Geduld und mit, ja, so ein bisschen mit Langmut rangehen.
Das ist, glaube ich, ja für die Fans auch gerade der Reiz, ne? Dass du, also, oder allgemein, glaube ich, von Fans von Spielen, die eher schwierig sind, weil natürlich, wenn das Spiel das entsprechend würdigt, wenn du dann wirklich auch eine sinnvolle Belohnung bekommst für die Arbeit, die du da sozusagen reinsteckst, ne? Für die Geduld, die du da reinsteckst, wenn du dann wirklich tolle neue Fähigkeiten kriegst, wenn du dann plötzlich irgendwo hingehen kannst, wo du vorher dich schon dreimal gefragt hast, warum kann ich da nicht hin, was ist das? Wenn die Story so viel gibt einem, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja.
Absolut. Und es wird, also wirklich, wenn man das spielt, das Frustrationspotenzial wird auf eine, wirklich auf eine unfassbare Probe gestellt. Alleine schon, weil du bekommst nicht immer dieses, was normale Spiele haben ja immer so Belohnungen. Mhm. Da kommst du irgendwie besonders viel Geld oder sonst was nicht alles. Das ist hier nicht immer so. Manchmal passieren Dinge, wo du wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Manchmal ist es wirklich, also dieses Spiel, ja, wie soll man sagen, mir fällt nichts anderes ein. Ich muss es so sagen, es tut mir leid, es, mit den Worten des Dichters zu sagen, dieses Spiel fickt dich an allen Ecken und Kanten, wirklich. Und manchmal ist es auch wirklich, wirklich, es ist manchmal auch exhausting. Aber umso schöner ist es, wenn man es dann doch geschafft hat.
Ja, ja, also ich habe ein paar Zusammenschnitte gesehen von wirklich sehr gemeinen Sachen. Ich glaube, die Entwickler hatten sehr viel Spaß damit, sich sehr sadistische Dinge auszudenken.
Es ist so. Es ist tatsächlich so. Es fängt schon
bei den Bänken an. Man muss dann auch über sich selbst, genau, die Bänke, die plötzlich verschwinden oder so, keine Ahnung.
Ja, ja, und die auch immer an unmöglichen Stellen sind. Also die nicht einfach, es ist nicht so, dass du einfach wieder beim Boss bist oder bei der Bossin und dann da reingehen kannst und den Kampf nochmal führen kannst, sondern du musst dann erstmal wieder dahin.
Ich schon so oft, ja. Irgendwann wird das wohl mal meine Charakterreise werden müssen. Meine Hero's Journey. Ich spiele leider genau das Gegenteil, liegt allerdings auch an der Menge an Zeit, die ich investieren kann und will ins Spielen selbst. Aber ich bin so ein Cheeser. Ich renne rum. Also früher bei WoW hätte man gesagt, ich renne rum und kille irgendwie tagelang Wildschweine, damit ich dann völlig overpowered in den Boss reingehen kann und das nicht mehr viel Arbeit ist. Das kannst du bei Silksong nicht.
Nee.
Oder irgendwie sich eine schlaue Strategie überlegen, die dann dazu führt, dass man den Boss irgendwie in einem Kram durchgeht, sondern Silksong erzwingt, dass man sich damit beschäftigt und es so durchspielt, wie die sich das gedacht haben, dass man sich das durchspielt und dann spielt man das so.
Ja, gut, du kannst es natürlich auf deine Art durchspielen und wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen. Mhm. Also,
ja, aber alle Möglichkeiten beinhalten, dass man einfach gut wird daran.
Genau.
Dass man die grundsätzlichen Fähigkeiten erwirbt, die sie einem da halt beibringen.
Ja. Genau, so ist das. Ne? Also du steigerst deine Fähigkeiten natürlich im Laufe der Zeit. Du bekommst natürlich auch immer neue Fähigkeiten und so weiter und so fort. Allerdings gibt es auch Leute, die bestimmte Fähigkeiten gar nicht erlangen in diesem Spiel. Und es ohne diese Fähigkeit durchspielen. Mhm. Auch das geht. Also du bist nicht gezwungen, alle Fähigkeiten zu erlangen, um dieses Spiel durch. Ich sag ja, es gibt 93 verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel nicht nur durchzuspielen, sondern zu spielen insgesamt. Das Spiel lässt dir sehr viel Freiheiten in dem, was du tust oder auch nicht tust. Du kannst es dir sehr viel schwerer machen, als es sowieso ist. Ja. Aber das Schönste an diesem Spiel sind diese Konversationen, diese Wesen, die mal drollig, mal traurig, mal lustig, mal weiß ich nicht, was alles sind. Also das ist schon toll. Da gibt es wirklich schöne Sachen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das macht das Spiel auch mit aus, einfach. Also, und Hornet ist einfach super. Das ist einfach der beste Charakter ever.
Ja.
Fantastisch.
Das ist hoffentlich ein neuer Trend, wieder tolle, interessante, originelle Charaktere zu entwerfen. Spiele, die was zu sagen haben.
Ja. Ja. Absolut.
Und mit toller Musik.
Ja, das auch. Und was da auch alles verhandelt wird, ist total schön.
Ja, ja, genau, diese Philosophie einfach auch, ne?
Das ja, ist auch. Aber auch so, dass sie slappt die Leute ja nicht ohne Grund. Ne? Also sie macht das immer dann, wenn es wirklich angebracht ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die etwas Unangebrachtes machen. Es gibt zwei Situationen in diesem Spiel. Das eine Mal möchte ein Wesen sie küssen, was sie nicht möchte. So, dafür gibt es auf jeden Fall einen an die Ohren, zurecht. Das ist ja nicht schön. Was soll das? Und das andere Mal ist es ein Spanner. Das kriegt sie nämlich mit und da kriegt auch erstmal einen an die Ohren und ist auch zurecht. Das finde ich ganz schön, dass solche Kleinigkeiten da drin sind. Ja. Ja. Das ist gut. Dass es ein weibliches Wesen ist, was sich dann eben auch zur Wehr setzt. Mhm. Auf, ne? Also im übertragenen Sinne halt. Es ist ja weiblich gelesen. Hornet ist ja weiblich gelesen. Mhm. Also mit sexueller Übergriffigkeit brauchst du da nicht kommen. Das wird sofort bestraft. Sehr gut. Jawohl. Ja, sehr schön. Also es ist wirklich, es ist ein unfassbar tolles Spiel, was wirklich, was jeder auf und jede auf ihre und seine Art spielen kann. Mit oder ohne bestimmte Fähigkeiten, mit dem oder dem oder dem Ende, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Unheimlich toll. Also ich bin begeistert. Ich hoffe sehr, dass Hollow Knight jetzt am kommenden Montag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen am Sonntag den 15. auf und am 17. sollen die Nominees kommen für die Game Awards in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt und wenn Clair Obscur und Silksong da nicht stattfinden, ne? Und wenn da nicht, also wirklich, ich hoffe ja immer noch, weil ja Clair Obscur will ja ein DLC machen. Mhm. Ich hoffe ja immer noch, dass Silksong da mitspielt, also dass Hornet da mit drin ist.
Ich kann, also ja, wenn sie Cameos machen, dann sehe ich auf jeden Fall Hornet.
Das wäre geil.
Das wäre so süß. Das wird auch einfach vom Ton her, glaube ich, durchaus passen.
Das würde also, zu den beiden ja, auch passen.
Ja.
Weil
ja,
die sich ja selber
stellen. Durchaus gern.
Oh, genau. Hm? Es gibt in Greymoor, gibt es einen Ort, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, da müsst ihr eure Nidoline, so nennt sie ihre Nadel, wenn sie drauf spielt, ihre Nidoline, da müsst ihr hin und spielen. Dann kommt nämlich eine wundervolle Hommage an Clair Obscur. For those who came after. Nämlich. Ich bin sehr gespannt. Ich befürchte das Schlimmste. Ich befürchte, da wird wieder alles Mögliche nominiert.
Ja, das befürchte ich auch, aber wir sind offen dafür und ich bin sicher, es haben einige Leute schon ihre Fackeln und Forken bereit.
Ja,
für
wir.
Den Fall der Fälle. Ja, dann gibt's Ärger.
So nämlich. So. Also ihr, wenn ihr das Spiel spielen wollt, fangt mit Hollow Knight an, nicht mit Silksong. Fangt mit Hollow Knight an, damit ihr so ein bisschen so ein Gefühl für dieses Spiel bekommt. Das einzige Spiel, was mir in der Vergangenheit einfällt, was so vom Stil ein bisschen ähnlich war, ganz lange her, ist Ghosts and Goblins. So, da kommt das auch ein bisschen her vielleicht auch alles. Es hatte auch diese Atmosphäre, diese etwas melancholische. Da war es zwar ein, ja, war auch ein Ritter, genau. Ja, fällt mir nur gerade so ein. Ist natürlich viel, viel, viel länger her und war einfach nur so ein ganz einfaches, naja, einfach, aber so, das kommt so ein bisschen natürlich ohne die Kommunikation, ohne die Interaktion und so, ihr wisst schon, aber so ein bisschen erinnerte mich das daran. Na gut, ja, in diesem Sinne, mit dieser kleinen Hommage an Silksong, würde ich sagen, Bier?
Bier.
So. Bier. Also, wir haben es zu tun mit einem Schmucker, einem Rosé-Bock von Schmucker. Und die Geschichte geht so, Ulrich Schönberger in Mossautal oder Mossautal im Odenwald beginnt die ganze Geschichte, nämlich 1663 mit eben jenem, der hat sein eigenes Bier gebraut und zwar dort, wo die Brauerei auch heute noch steht. Nun, im 19. Jahrhundert gibt dann Johann Gottlieb Schmucker der Brauerei ihren heutigen Namen. Circa 80 Menschen arbeiten bei der Brauerei. Es werden circa 20 Bierspezialitäten geklöppelt. Und eines davon ist eben der Rosé-Bock, um den es heute gehen soll. Wir haben es also wieder mit einem Bockbier bzw. Starkbier zu tun. Wie viel Grad Plato das Bier hat, weiß ich nicht. Es hat einen Alkoholgehalt von 8 Alkoholvolumenprozenten. Wie viel Hopfenbittere es hat, weiß ich nicht. Auch das weiß ich nicht. Ich weiß, es hat Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Also beides. So. Und nun, ja, Schaum ist genauso schnell weg wie beim Pilz halt, ne?
Ja, ja. Aber es duftet schon mal süß.
Ja, dann verrichten wir das Ganze mal, wa?
Mhm. Stecke ich mit der Nase schon drin. Ja, malzig süß.
Malzig süß, ja.
Eigentlich schon karamellig süß.
Ja.
Da.
Fast schon ein bisschen schokoladig, ja. Karamellig schokoladig.
Mhm. Hat aber auch ein bisschen was von, nicht wirklich, schon fruchtig, aber mehr so wie Obstkuchen. Da muss ich gerade dran denken. So auch sehr süß, sehr.
Ich weiß nicht, ja. Es hat fast schon was Datteliges.
Ja, genau. So in die Richtung, ja.
Scheint sehr viel Körper zu haben, aber es kommt ja auch aus dem Odenwald. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Oh.
Wieder direkt sehr süß, also sehr malzsüß. Aber auch so eine leichte Bitterkeit später.
Ja.
Hm.
Spielt schön miteinander.
Ja. Ganz klein bisschen hopfig. Ich finde, es schmeckt doch relativ alkoholisch. Also,
Ja.
Zumindest mehr als die letzten Böcke, die wir so hatten hier.
Sehr. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so ganz. Ich muss meine Gedanken erstmal sortieren.
Ja. Also nach Rosé schmeckt er nicht so viel, kann ich schon mal sagen.
Nee, das ist ja.
Nur das ist eine Farbe. Ja.
Uiui. Ja, ich finde diese Bittere sehr angenehm. Spielt schön mit der Süße. Das ist gut. Ja, tatsächlich ist es tatsächlich gar nicht mal so wenig bitter, ne?
Ja, finde auch hinten raus, also das bleibt ganz schön hängen, die Bitterkeit.
Finde ich aber gut. Warum nicht? Aber ich finde es im Geschmack nicht ganz so, wie sagt man, nicht ganz so, also nicht ganz so viele Geschmacksstoffe wie in der Nase. Also ja, da ist die Süße, flacher, ne? Da ist die Bittere, ja, schon.
Ja, habe ich bei dir, das, genau. Es riecht nach mehr als dann.
Ja, ich fand das Einbecker eine ganze Ecke besser.
Ja, das geht mir auch so. Ja, gerade so im direkten Vergleich, da ist schon sehr viel weniger los, muss man
sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da war das Einbecker weiter vorne.
Ich rieche meine Chance, heute mal richtig streng zu sein.
Oha. Der Manto.
Ja, weiß ich nicht. Also ist ja nicht schlecht, ne? Das ist trotzdem noch ein leckeres Bockbier. Jetzt frage ich mich nur, ob ich ihm eine 3 oder 4 gebe. Ich bin irgendwie nicht so beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht.
Nicht so ein Bier, wo ich direkt das nächste brauche oder so. Also bei dem Einbecker dachte ich, ach ja, das könnte auch schief gehen, wenn da vorne die Kiste vor mir steht. Aber vielleicht muss ich einfach mal eine 3 verteilen hier. Das ist ein bisschen flach.
Ja, also für ein Bockbier, es ist ja kein schlechtes Bier, aber für ein Bockbier ist das schon nicht so gut. Ja. Also ich bin durchaus auch bei einer 3. Also nicht bei der Schulnote 3, sondern bei den 3 Punkten. So richtig haut es mich jetzt gerade auch nicht um, muss ich sagen. Insofern, ja, also ich bin auch bei 3 Punkten. Also wir haben verkostet den Rosé-Bock von der Brauerei Schmucker. Und es gab 3 Punkte von Jenny und 3 Punkte von mir. Und wir gehen in unsere letzte reguläre Sendung. Und die hat natürlich auch Themen.
So ist das. Wir hören nächste Woche. Psychonaut mit World Maker. Und wir hören Theo Crocker mit Dream Manifest. Dann werden wir noch drüber diskutieren. Über das Woke-Sein. Ja. Wir machen uns bestimmt keine Feinde dabei. Und für Kosten, für alle, die uns im Internet hören, einen Schwarzbräu-Aged-Bock.
Genau, so machen wir das. Ja, ach nein, also wieso sollten wir uns Feinde machen? Also man kann da ja mal ganz sachlich drüber sprechen.
Ja, das kann man.
Ne?
So ist das.
Es ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema.
Ja.
Nicht? Und in diesem Sinne, wenn ihr das auch spannend findet, dann sagt es doch euren Freundinnen und Freunden. Sagt doch einfach, es gibt da so eine Sendung, die ist ganz cool, die redet über Musik und über spannende Themen, über philosophisch-gesellschaftspolitische Themen. So. Wäre doch ganz nett. Würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr das macht und damit beschäftigt seid und das sehr eifrig macht, dann sind wir wieder da, weil dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.